der Industriepodcast des VDMA. Wir haben die einmalige Chance, ein Europa aufzubauen, das stärker, sicherer und wohlhabender ist. Wir müssen diesen Moment nutzen, denn es ist der Moment Europas. Das ist ein mutiges Fazit, unlängst gezogen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, als sie die ersten 100 Tage ihrer zweiten Amtszeit bilanziert. Europa als Hort der Stärke und Stabilität, das ist jetzt allerdings nicht gerade das Bild, das viele Kritiker im In- und Ausland im Moment vom alten Kontinent entwerfen. Ja, und ausgerechnet der wichtige Partner USA und sein Präsident Donald Trump werfen Europa einen Fehdehandschuh nach dem anderen hin. Aber vielleicht hat Europa ja gerade auch deshalb gute Chancen, im geopolitischen Streit der Großmächte USA, China und Russland eine entscheidende Rolle zu spielen. Weil ein Underdog wird gerne ja auch mal unterschätzt. Nur was genau muss Europa jetzt in die Waagschale werfen? Eine Stärke der EU ist ja ihre innovative Industrie. Was jetzt wichtig ist, das weiß der Präsident des Maschinen- und Anlagenbauverbands VDMA, Bertram Kawlat, dessen Unternehmen nicht nur in Deutschland und Europa zu Hause ist, sondern in die ganze Welt liefert. Was macht's aber mit der europäischen Industrie, wenn der globale Handel immer mehr zum Deal wird? Was kann und muss eine neue Bundesregierung leisten? Und liegt die Lösung vieler Fragen vielleicht in einer künstlichen Intelligenz? Underdog Europa. Flucht nach vorne ohne die USA? Darüber sprechen wir heute in der neuen Folge des Industriepodcasts des VDMA mit Bertram Kawlat. Herzlich willkommen, Herr Kawlat.
Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich aufs Gespräch.
Mein Name ist Steffi Burmeister und ich freue mich auch auf eine spannende Podcast-Folge. Es ist der Moment Europas. Herr Kawlat, wenn Sie das hören, was geht Ihnen da spontan durch den Kopf?
Es ist der Moment Europas. Das stimmt und das ist schön, macht aber auch viel Arbeit frei nach Karl Valentin.
Ja, hat Ursula von der Leyen ja so gesagt, ne? Hat natürlich aber auch bei Kritikern wahrscheinlich für Kopfschütteln gesorgt. Welche Schritte muss die EU denn gehen? Welche Maßnahmen müssen Kommission und Mitgliedsländer ergreifen, um die aktuelle Gemengelage wirklich zu einem europäischen Moment zu machen?
Das ist das, was ich meine damit, wenn ich sage, das macht viel Arbeit, denn es sind eine ganze Reihe von Dingen, die zu tun sind. Nico Lange von der Münchner Security Conference hat uns bei unserem zweiten europäischen Maschinenbaugipfel zugerufen, die einzige Chance, die wir haben, ist Europas Stärke. Und ich glaube, damit hat er 100% recht. Europa steht vor der großen und vor der wichtigen Aufgabe, erstmal eine eigene, eine europäische Sicherheitsarchitektur zu schaffen. Durch die Abkehr der USA, Sie hatten es angesprochen, durch die Aggression Russlands vor allem, stehen wir vor einer dringenden Pflicht. Und diese Sicherheitsarchitektur, die muss von mehreren Parteien gleichzeitig getragen werden. Die muss von der Politik getragen werden, aber genauso von den Bürgern Europas und von seiner Industrie. Und wir sollten dabei europäisch denken. Das heißt, endlich auch im Sicherheitsbereich nationale Eigeninteressen vor europäischen Sicherheitsinteressen zurückstehen zu lassen. Das Rearm Europe Projekt mit fast 800 Milliarden Euro Verteidigungsetat ist da ein richtiger Schritt. Weiterhin muss Europa es schaffen, das vor allem in den letzten Jahren exzessiv groß gewordene Bürokratiemonster endlich wieder einzufangen. Weniger Gängelung der Industrien, der Wirtschaft und weniger Misstrauensbürokratie, aber auch wieder mehr Vertrauen in marktwirtschaftliche Prozesse und damit Entstehung von Innovationskraft und auch von Wettbewerb. Dann würde ich mir wünschen, dass Europa seinen Binnenmarkt stärker nutzt und den tiefer verankert. Es fehlt uns immer noch ein gut funktionierender Energiebinnenmarkt. Energietransfer hört oft an der Grenze noch auch in Europa auf. Außerdem haben wir noch keine Kapitalmarktunion, sodass gerade schnell wachsende junge Unternehmen oft scheitern daran, dass sie schnell skalieren können. Und zu guter Letzt würde ich mir wünschen, dass Europa sich wieder in die Lage bringt, Freihandelsabkommen schneller abschließen zu können. Denn wir sehen, dass immer mehr Märkte versinken hinter Mauern von Protektionismus. Wir haben CETA gesehen, wir haben Mercosur gesehen. Und wer hätte seinerzeit gedacht, dass CETA mal so wichtig wird? Aber ich würde mir wünschen, dass die EU auch EU-only-Freihandelsabkommen wieder schaffen kann, damit das Europäische Parlament in der Lage ist, Freihandelsabkommen zu beschließen.
Die Industrie haben Sie angesprochen. Welche Stärken sehen Sie denn in der europäischen Industrie, die helfen können, die genannten Herausforderungen zu meistern?
Ich sag mal etwas kühn, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Wir können in der Europäischen Union mit unserer Industrie, mit unserem Maschinen- und Anlagenbau eigentlich so gut wie alles hier herstellen. Vom Flugzeug über CO2-neutrale Energie bis hin zur Hightech-Medizinfabrik. Wir können Produktionslinien durch Automatisierung effizient machen. Wir können mit KI den Herausforderungen begegnen, die wir in der Demografie sehen. Und wir sind sehr weit vorne in der Welt, das alles hocheffizient zu machen. Wir haben in Europa einen tollen Schutz intellektuellen Eigentums. Wir haben eine gute Rechtssicherheit, großartige Universitäten. Es gibt Ausbildung, es gibt Karrieremöglichkeiten hier und den größten Binnenmarkt der Welt. Wir brauchen dazu aber auch, unsere Branche exportiert 80%, wir importieren auch zu einem großen Teil. Wir brauchen offene Grenzen und offene Märkte und die EU muss dringend dieser wunderbaren Industrie wieder etwas die Fesseln lösen, die man uns in diesen Jahren überbordender Regulierung angehängt hat.
Ja, wir haben es aber schon angesprochen, ausgerechnet der wichtigste Handels- und Bündnispartner, die USA, wendet sich gerade von Europa ab und zeitgleich ja vergrätzt Donald Trump auch seine Nachbarn Kanada und Mexiko, die Europa jetzt umso mehr als Partner sehen. Es ist also wirklich ein gewaltiges Beben, was da gerade umgeht. Und was folgt darauf?
Wie gesagt, es muss die Antwort sein, eigene europäische Stärke. Europa kann all diesen Angriffen und Anwürfen nur dann begegnen, wenn wir inhärent stark sind. Und das heißt, sicherheitspolitisch auf eigenen Beinen stehen. Das heißt aber auch, unserer Industrie wieder Luft zum Atmen zu lassen, Luft dazu lassen, die ihre Innovationskraft zu nutzen und zu stärken. Damit können wir wieder innovative Produkte entstehen lassen. Und schon heute sind, das ist wichtig, glaube ich, unsere Mitgliedsunternehmen für die USA ein wichtiger, spitz gesagt, eigentlich ein unerlässlicher Partner. Unsere Unternehmensmitglieder stellen über 100.000 Arbeitsplätze in den USA. Und wir liefern heute Maschinen in die USA, die der USA erst ihren Export ihrer Produkte ermöglichen. Wir sehen uns in einer engen Partnerschaft, die beiden Seiten eigentlich hilft. Und auch für uns sind die USA der größte Exportmarkt außerhalb der EU. Ich bin am Ende zuversichtlich, dass USA und Europa wieder zu der Einsicht kommen, dass wir gemeinsam am stärksten sind.
Kanada ist jetzt auch mit dabei auf der Hannover Messe. Kanada und Mexiko haben wir gerade angesprochen. Was ist mit diesen beiden Staaten?
Ich glaube, gerade Kanada leidet gerade sehr unter der Zollpolitik der USA. Und ich sehe in so etwas auch immer Chancen. Wir haben nun das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada abgeschlossen. Und wir haben Kanada als Partnerland auf der Hannover Messe. Und hier sind neue Chancen für neue Geschäftsbeziehungen zwischen der EU und Kanada und umgekehrt. Das wird auch wieder positive Dinge in Bewegung setzen. Ist das bequem? Nein. Ist es notwendig? Ja. Und ich hoffe, so wie wir in Südamerika mit dem Mercosur Freihandel schaffen, der auch kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommt, so würde ich mir wünschen, dass wir uns auch Mexiko stärker öffnen könnten.
Nochmal zurück zu den USA. Donald Trump liebt Zölle, hat sie immer wieder angekündigt und setzt sie jetzt um. Aber den Preis zahlen beide Seiten, die Amerikaner und zum Beispiel auch die Europäer. Haben Sie da die Hoffnung, dass Trump das nochmal korrigiert, die Politik?
Zum einen stelle ich immer noch fest, dass die Ankündigung von Zöllen durch Donald Trump oft etwas anderes ist als die tatsächliche Umsetzung und Einsetzung von Zöllen. Ich traue mir gleichwohl keine Prognose zu, ob Donald Trump von seiner Politik abrücken will. Ich glaube, das weiß keiner außer ihm selbst. Ich weiß eines mit Sicherheit. Zölle schaden immer dem Endverbraucher und Zölle senken immer den Wohlstand für alle Beteiligten. Ich kann deshalb nur dringend appellieren, dass wir nicht in Handelskriegen enden. Ich möchte an alle, die da beteiligt sind, auch an Donald Trump, auch an die EU appellieren, keine Handelskriege einzuführen, denn es wird für die Bürger nur teurer und vernichtet Wohlstand.
Und wie stellen sich die Industrieunternehmen, gerade aus dem exportstarken Maschinenbau, auf eine solche Kehrtwende im transatlantischen Handel ein?
Da gibt es verschiedene Strategien, die hängen ein bisschen davon ab, wie man auf den Märkten aufgestellt ist und wie groß man ist. Also die größeren Unternehmen gehen sicher schon seit einigen Jahren das, was wir Local for Local nennen. Das heißt, man geht in die großen Märkte rein, wie beispielsweise die USA oder China und baut dort eigene Produktionen auf. Das geht für Kleine etwas schwerer, aber auch ich mit meinem mittelständischen Unternehmen, auch wir bei Schubert und Salzer haben so etwas gemacht. Es geht also, viele erschließen sich neue Märkte, werden noch internationaler, als sie es bisher waren. Daher ist der Freihandel so wichtig. Ich hatte das Beispiel CETA angesprochen, aber auch Mercosur. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen, unser typisches Firmenmitglied hat etwa 200 Mitarbeiter, für die ist es leichter, in eine Freihandelszone zu liefern im Export, als sich allen Zertifizierungen und Zöllen zu stellen. Es wird etwas schwieriger. Wichtig ist, dass wir versuchen, diese Kehrtwende, wie Sie sie genannt haben, abzuwenden und zu vermeiden und weiter festzustellen, dass die USA und die EU eine wichtige Handelspartnerschaft haben und diese auch behalten sollten.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zur EU. Ursula von der Leyen hat nicht nur ihre 100 ersten Tage in Amtszeit 2 bilanziert, sondern gleichzeitig auch noch zwei wichtige Maßnahmenpakete angekündigt. Den Clean Industrial Deal und die Omnibusverordnung. Starten wir mit dem Clean Industrial Deal. Ist das ein großer Wurf für die europäische Industrie?
Ja, es ist erstmal eine große Erleichterung für die europäische Industrie, denn ein wichtiger Bestandteil des Clean Industrial Deal, der den Green Deal ja nicht ersetzt, aber verändert in seiner Gewichtung, ist der Omnibus, der den Unternehmen doch etwas mehr Freiheiten im Handeln wieder gibt und sie deutlich von der bürokratischen Gängelung beseitigt. Clean Industrial Deal heißt, dass wir die CO2-Neutralität und die Transformation nicht aufgeben, aber das wirtschaftliche Wachstum und die Industrie wieder viel stärker mit in das Boot nehmen. Für die Industrie war ist einer der wichtigsten Bestandteile die Omnibusverordnung, die endlich die vielen Berichtspflichten, die auf uns niederprasseln, eindämmt, sie in einem ersten Schritt erstmal stoppt. Viele Unternehmen, denen wir gesagt haben, die EU hat den Ernst der Lage verstanden, fragten uns, ja, erstmal will ich sehen, ob sie wirklich was machen, ob nicht nur Papiere entstehen. Wir sehen, dass das jetzt so getan wird, dass Stop the Clock, das heißt das Aussetzen der Berichtspflichte, bis die Omnibusverordnung auch durch ist und in Gesetzeslage kommen werden kann, sorgt dafür, dass unsere Unternehmen nicht jetzt in diesem Jahr schon die über 600 Datenpunkte erfassen müssen, damit man zu diesem Jahresende hätte berichten können. Wir sehen also auch eine Überarbeitung von CSRD, also von Nachhaltigkeitsberichtspflichten, auch von CSDDD, das heißt von Lieferkettengesetzen, die auf Unternehmen größer als 1000 Mitarbeiter beschränkt werden, die beispielsweise vorsehen, dass statt 600 nur noch 70 Datenpunkte erfasst werden müssen. Der CSRD soll risikobasiert werden, alle 5 Jahre berichtspflichtig und sehr wichtig für die mittelständischen Unternehmen, die Haftungsregelung raus. Und auch CBAM wird ein Großteil der Importeure doch von diesen Berichtspflichten befreien, die Taxonomie nur noch für die größten Unternehmen. Somit sehen wir, wenn das nun wirklich durchkäme, dass 80% der EU-Firmen aus dem Fokus des CSRD herausgenommen werden. Damit machen wir über 6 Milliarden Bürokratiekosten frei für die Unternehmen und erwarten eine Investitionskapazität von über 50 Milliarden Euro, die dadurch frei gemacht wird. Also ja, ein großer Schritt, wenn er denn durchkommt.
Das heißt, die Erwartungen, die der industrielle Mittelstand an den Omnibus hat, die sind hoch. Welche Geschwindigkeit muss er denn aufnehmen?
Ja, ganz am Herzen liegt uns natürlich, dass er durchs Europäische Parlament kommt. Und das ist noch nicht eine Selbstverständlichkeit, denn dieser Omnibus steht unter Beschuss durch viele NGOs, die in Brüssel Sturm laufen gegen die bürokratischen Erleichterungen. Da haben manche offensichtlich immer noch nicht verstanden, dass das alles auch erstmal erwirtschaftet muss. Und er darf auch nicht das Ende sein der Bürokratiereduzierung und der Wachstumsstrategie der EU. Also schnell und durchs Parlament.
Ja, und auch in Deutschland soll sich ja unter der neuen Regierung einiges ändern. Es wird viel Geld in die Hand genommen, klotzen statt kleckern. Ist das in Ihren Augen die richtige Politik, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wieder zu erhöhen?
Ja, hier steht die hohe Aufnahme von Schulden, die Einschränkung der Schuldenbremse gegenüber der Notwendigkeit, dass wir nach vielen Jahren der Versäumnisse im Bereich Verteidigung, aber auch im Bereich der Infrastruktur mehr bewegen müssen, als vielleicht in den normalen Haushalt passt. Der VDMA sieht sich eigentlich immer als Verteidiger der Schuldenbremse. Gleichwohl finde ich es richtig, dass wir gerade in der Verteidigung diese großen Schritte gehen. In der Infrastruktur liegt uns sehr am Herzen, dass über den Geldsegen nicht die Reformfähigkeit vergessen wird. Also langfristig muss die Verteidigung wieder in den Haushalt kommen. Langfristig muss auch die Infrastruktur wieder im normalen Haushalt landen können. Wir haben hier Ausnahmeregelungen und es sollte Ordnungspolitik schon Leitlinie bleiben. Wir müssen jetzt genau zusehen in den Koalitionsverhandlungen und im Regierungshandeln, dass dieser Geldsegen, der von allen Seiten nun auf diese Regierung niederfällt, nicht dafür sorgt, dass die Reformen, die strukturellen Reformen vernachlässigt werden. Als da wären eine sinnvolle, kluge Steuerreform für die Unternehmen, die die Unternehmenssteuerbelastung in einen europäischen Rahmen zumindest bringt und sie wettbewerbsfähig macht. Bürokratie und Regulierung werden durch den Geldsegen ja nicht automatisch abgeschafft und müssen angegangen werden. Und auch der Umgang mit Demografie und dem Arbeitskräftemangel wird nicht durch Geld gelöst, sondern muss in eine Strukturreform angegangen werden.
Angenommen, Sie hätten heute ein Lunchdate mit dem künftigen Kanzler. Was würden Sie ihm bei diesem Date dann sagen? Welche drei Wünsche hätten Sie an ihn?
Der erste Wunsch ist sicher, handeln Sie schnell und handeln Sie entschieden in der Umsetzung unserer dringendsten Reformen. Zum Zweiten, haben Sie wieder Vertrauen in die Marktwirtschaft und haben Sie Vertrauen in unsere Wirtschaft mit Ihren Unternehmerinnen und Unternehmern. Der dritte Wunsch, der liegt mir am meisten am Herzen, handeln Sie europäisch.
Ja, und vielleicht, das haben wir auch schon angesprochen, liegt die Lösung all unserer Probleme ja auch einfach in der künstlichen Intelligenz. Ich habe es übrigens auch direkt ausprobiert, habe mal ChatGPT gefragt, wie Europa wieder stark wird. Und da kam tatsächlich einiges, was auch Sie schon angesprochen haben. Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit steigern, geopolitisch eigenständiger werden, den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und demokratische Reformen und die Handlungsfähigkeit erhöhen. Ist also gar nicht so schlecht. Ja, die Erwartungen an Artificial Intelligence sind hoch. Ist es auch in der Industrie so?
Das ist auch in der Industrie so, mit Sicherheit. Eine neue Studie hat gerade gezeigt, wenn generative KI gezielt in der Industrie eingesetzt wird, könnte die operative Marge der Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau um über 10 Prozentpunkte steigen. Das ist eine Menge Geld, das den Unternehmen dann für Forschung oder für Entwicklung zur Verfügung stehen könnte. Und in dieser Studie haben auch 52% der befragten Führungskräfte KI durchaus als Gamechanger gesehen.
Und es gibt ja auch schon einige Anwendungen im Maschinenbau. Welche sind das und welche Möglichkeiten werden sich da noch auftun, Ihrer Meinung nach, als nächstes?
Wir sehen heute KI häufiger in der Anwendung von Prozessoptimierung, von vorausschauender Instandhaltung beispielsweise. Aber am vielversprechendsten sehen wir Anwendungen, die in den Kernprozessen der Unternehmen stehen, nämlich Vertrieb, Marketing, Forschung und Entwicklung. Und zwar genau da, wo uns durch die Demografie in den kommenden Jahren die Menschen fehlen werden, die wir da gerne beschäftigen. Aber auch, wie gesagt, vorausschauende Wartung, Automatisierung von Entwicklungsprozessen stehen an. Das wird also durchaus ein spannender Prozess. Übrigens, viele Unternehmen wenden heute schon KI an und wissen es manchmal noch gar nicht, wenn nämlich die Mitarbeiter ChatGPT beispielsweise für das Erstellen von Briefen benutzen. Man kann also nur dringend allen raten, gute KI-Regeln im Unternehmen einzusetzen, aber vielen hilft es heute schon.
Ja, wir bieten Stabilität und Berechenbarkeit, wertvolle Eigenschaften in diesen Zeiten. Also auch Frau von der Leyen ist positiv gestimmt, denn es ist auch ein Satz aus ihrer Rede. Stabilität und Berechenbarkeit, ist das ein Rezept, um gewaltige Veränderungen gut zu meistern?
Also erstmal Stabilität und Berechenbarkeit, das sind Dinge, die die Unternehmen brauchen. Wir stellen Investitionsgüter her, da braucht man Stabilität der Verhältnisse, bevor man sich eine Maschine hinstellt, die 6 bis 15 Jahre arbeiten soll. Ich würde es vielleicht etwas ergänzen wollen noch. Bei meiner Firma Schubert und Salzer heißt der Wahlspruch Kontinuität durch Wandel. Das heißt, wer bereit ist, sich zu wandeln, wer sich auch dieser Unbequemlichkeit stellt, der erschafft damit erst seine Stabilität. Und manchmal muss man sich wandeln, um Stabilität herzustellen. Bei Faust heißt es, der Moment, wo er sagt, Augenblick, verweile doch, du bist so schön, da holt ihn der Teufel. Also wir müssen uns wandeln, um die Stabilität zu erhalten.
Ja, und wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, es scheint ja gerade wirklich so, dass Europa aktuell an einem Scheitelpunkt der Geschichte steht, gerade mit Blick auf das transatlantische Verhältnis, das in so eine Art Dauerfrostperiode einzutauchen scheint. Herr Kavlat, was glauben Sie, wie werden die nächsten Kapitel unserer Geschichte aussehen?
In wenigen Worten, das wird unbequem, aber gut.
Okay, das gibt Hoffnung. Ein stärkeres, sichereres und wohlhabenderes Europa, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Und wie es gelingt, was Europa jetzt tun muss und welche Rolle die Industrie dabei spielt, darum ging es heute in unserem Podcast mit VDMA-Präsident Bertram Kavlat. Vielen Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
Danke ebenfalls.
Und damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ab jetzt keine Folge des Podcasts mehr verpassen, einfach auf Abonnieren klicken. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Der Industriepodcast des VDMA.